SWR 2 am Samstagnachmittag. Unzählige Male sind die Songs von Joni Mitchell schon gecovert worden. Kein Wunder, die Songs sind einfach toll und die kanadische Sängerin und Songschreiberin wird enorm verehrt. Brauchen wir trotzdem noch ein Album mit ihren Songs? Ja, wenn es so ist wie Joni von Sänger Robert Summerfield und Pianist Lars Dubler, das am 1. Juli erscheint. Ein stilles, hochsensibles Album zwischen Jazz und Pop mit ganz eigenen Interpretationen. Robert Summerfield hat schon mit Künstlern wie Parov Stelar, Nils Wülker und Materia zusammengearbeitet und erreicht mit seinen Eigenproduktionen bisher über 5 Millionen Streams weltweit. Hallo Robert Summerfield.
Hallo.
Sie waren in den letzten Jahren wieder mehrere Soulbands, unter anderem Rob aus Wien, waren in anderen Projekten unter dem Künstlernamen Ashes, schreiben selbst Songs, jetzt aber Joni. Warum dieses Album nur mit Songs von Joni Mitchell?
Ja, also Joni hat mich begleitet, seitdem ich mit Musik angefangen habe und eigentlich angefangen habe, Songs zu schreiben. Immer so in diesem Trio aus Dylan und Leonard Cohen muss man sie eigentlich immer erwähnen, wird eigentlich viel zu selten erwähnt. Und gehört eigentlich so ein bisschen in den Blueprint für jedes Songwriting, finde ich.
Sie haben ja selber eine sehr ausdrucksstarke Stimme. Klingt rau, aber in den Höhen auch sehr klar. Sie haben sie ganz in den Dienst der Intimität dieser Titel gestellt. Ist Joni Mitchell eigentlich schwer zu singen?
Ja, auf jeden Fall. Joni schreibt ihre Songs tendenziell erst lyrisch. Das heißt, ihre Melodien sind wahnsinnig unvorhersehbar und passen sich quasi diesen Bildern an. Dementsprechend schafft sie halt ja Phrasierungen und Linien, die nicht ganz intuitiv sind.
Sie haben ja sehr bekannte Titel auf dem Album, zum Beispiel Blue, A Case of You oder Both Sides Now, das allein schon über 1500 Mal gecovert worden ist dabei, aber auch weniger bekannte Songs von ihr. War es eine schwierige Auswahl für Sie?
Ja, war eine schwierige Auswahl. Erstmal, dieses Lebenswerk umspannt ja verschiedene Jahrzehnte mit verschiedenen Schaffensphasen, Kollaborationen. Da war erstmal so die große Frage, okay, was möchte man auf ein Podest stellen? Im Endeffekt habe ich die Diskografie durchgearbeitet und mir angeschaut, was kann man eigentlich am schönsten singen oder worauf hätte ich Lust? Und dann habe ich mir die Texte angeschaut, ja.
Also war es auch ein Kriterium, dass es so persönliche, berührende Songs von ihr sind? Den Eindruck hatte ich beim Hören.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was an Joni interessant ist, ist, dass sie auf der einen Seite künstlerisch massiv im Rampenlicht stand, immer mal wieder, aber dann immer wieder freiwillig auch verschwunden ist, mehr oder weniger. Also die Frau malt ja fast lieber, als dass sie Musik macht mittlerweile. Und ihre Auseinandersetzung mit diesem in Erscheinung treten und wieder verschwinden ist so eine Sache, die, glaube ich, jeder, der die längerfristig Kultur, Musik, Kunst macht, irgendwie nachvollziehen kann.
Geht Ihnen das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Gerade in Zeiten von Social Media und so weiter, wo man eigentlich permanent in Erscheinung treten sollte, glaube ich, jeder, der und jede, die irgendwie Kunst schafft, kennt das, dass man eigentlich mal einfach untertauchen möchte und am Werk arbeiten möchte.
Sie haben sich diesen Songs ja mit ganz großer Sensibilität und Wärme genähert. Sie haben sie nicht einfach gecovert, sie interpretieren sie ganz neu. Was war da für Sie die besondere Herausforderung? Haben Sie gesagt, ich mache mir das zu eigen, ich mache das ganz anders? Oder wie sind Sie ran?
Ja, also Herausforderung war auf jeden Fall die Menge an Text. Da es sich auf jeden Fall um Gedichte handelt eigentlich, die schreibt ja nicht nur Songtexte, sondern das sind Gedichte, die man nicht einfach so runterrattern kann. Also sollte man sowieso nicht, wenn man sich Musik auswählt zur Interpretation, rattert man die ja selten einfach so runter. Bei Joni, vor allem verglichen mit vielen Stücken aus dem, sag ich mal, Vokal-Jazz-Kanon, ihre Stücke, die erzählen halt viel mehr, sind viel mehr als Mittel zum Zweck, um jetzt irgendwie ein harmonisches Gerüst zu füllen oder so. Von daher, da muss man auf jeden Fall reingehen und schauen, was erzählt die da eigentlich, was für Bilder macht die auf.
War denn von Anfang an klar, dass sie das mit so kleiner Besetzung machen? Nur Gesang und Klavier und bei 3 Songs dann noch ein Saxophon dazu? Weil sie haben ja ein großes musikalisches Spektrum. Bei Rob zum Beispiel war es eher poppig, elektronisch und auch sehr groovig, was sie gemacht haben.
Ja, es hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite natürlich so unserer Zeit zu schulden. Das war große Formationen jetzt aufzustellen und auch in der Zeit, wo wir es aufgenommen haben, das war alles zumindest nicht ganz klar, ob man jetzt jedes Wochenende aufnehmen konnte, wie es mit der Corona-Lage ist. Auf der anderen Seite wollten wir bewusst diesen Songs halt viel Raum geben. Joni hat die meisten ihrer Songs natürlich, gerade auch die Songs, die aus dem Folk kommen, in einem vollen Bandsound oft halt rübergebracht. Da wollten wir schauen, hey, wie könnten wir das vor allem möglichst minimalistisch halten. Auch andere Interpretationen, wenn man sich zum Beispiel das Album von Herbie Hancock anschaut, Der hat ja auch ein ganzes Album über Joni gemacht. Das sind riesige Arrangements, komplexe Arrangements mit verschiedenen, mit Bläsersätzen und so weiter. Das wollten wir alles zusammenschnüren und auf die Essenz runterdestillieren.
Die Songs haben ja so einen Late-Night-Charakter. Das könnte auch in der Bar spät nachts laufen. Das hüllt einen alles wohlig ein. Wenn man genau hinhört, spürt man aber eben auch die große Verletzlichkeit dieser Songs. Auch dank ihrer musikalischen Partner, dem deutsch-isländischen Pianisten Lars Dupla, mit seinem ganz sensiblen, sehr klangschönen Anschlag und Dennis Gebel mit seinem tollen Saxophonton. Beide passen perfekt zu ihrer Stimme. Haben Sie die beiden für dieses Album extra gefunden oder kennen Sie sich schon lange?
Den Lars kenne ich schon länger. Also Lars und ich waren mehrere Jahre auf Tour mit unserem Freund Nils Wölker. Tatsächlich haben wir live vor diesem Album gar nicht mehr so viele Berührungspunkte gehabt. Wir haben die Live-Shows gespielt und hatten alle unsere Positionen und Situationen in unseren Live-Sets. Aber wir hatten das noch nie, dass Lars und ich jetzt einfach Duo-Parts hatten, haben es uns aber immer gewünscht. Und ja, nach jedem Gig sind wir uns quasi so ein bisschen in die Arme gefallen und haben uns eigentlich gewünscht, dass wir mal zusammen irgendwie einen Spot haben. Von daher, mit dem Album wollten wir uns das so ein bisschen ermöglichen. Und der Dennis, also Lars und Dennis arbeiten schon seit Jahren zusammen. Den Dennis habe ich jetzt durch die Aufnahme kennen und schätzen gelernt.
Joni Mitchell, 1943 geboren, ist ja eine Legende als Sängerin und Songwriterin. Wir haben schon drüber gesprochen. Haben Sie zwischendurch auch mal überlegt, packe ich das überhaupt? Die große Joni Mitchell, ein ganzes Album. Wie werde ich ihr gerecht und wie bleibe ich trotzdem ich selber dabei?
Dieser Zweifel war nicht unbedingt da. Also der kam vielleicht bei dem einen oder anderen Song, wie zum Beispiel Emilia, also Songs, die wahnsinnige Songlängen haben, wo man dann wirklich vor der Challenge steht, okay, wie kann ich das rüberbringen, dass es irgendwie spannend bleibt und sich trägt? Nee, der Zweifel war nie da, weil die Diskografie ist so riesig, das ist so eine Schatztruhe, wurde auch, wie Sie sagten, viel interpretiert, aber da gibt es so viele Facetten in jedem Song, so viele Momente, die man für sich selber irgendwie neu entdecken kann. Von daher, da gab es keinen Zweifel, dass man das nicht irgendwie unique hinbekommt.
Werden Sie Joni Mitchell das Album schicken?
Könnte sein. Da müsste ich aber noch mal ein bisschen mehr Mut, glaube ich, zusammenfassen.
Ich würde es tun. Ganz dreist und frech. Wer hat Sie denn außer Joni noch in Ihrer Entwicklung als Sänger und auch als Komponist geprägt?
Ja, also tatsächlich Ihre unmittelbare Umgebung. Künstler wie Leonard Cohen und Bob Dylan auf jeden Fall. Eher Künstler aus der Zeit. Ich liebe tatsächlich auch Musik, die ich nicht unbedingt perfekt nachsprechen kann. Also ich liebe zum Beispiel brasilianische Musik, ältere brasilianische Musik, Caetano Veloso, Milton Nascimento. Also viel Musik, sage ich mal, aus den 60ern, 70ern, mag ich sehr. Ja, sowas inspiriert mich. Ich würde sagen, gerade Gesang und SängerInnen, die jetzt die Stimme als Instrument halt verwenden und im Bandkontext irgendwie verweben, sowas interessiert mich.
Sie haben auch mal gesagt, es sind nicht nur Musikerinnen und Musiker, sondern durchaus auch bildende Künstler, die Sie beeinflusst haben.
Ja, auf jeden Fall. Also bei der Wahl des Artworks zum Beispiel von diesem Album war auch lange so die Frage, hey, was machen wir, wo gehen wir hin? Wir haben jetzt mit einem wahnsinnig talentierten, jungen russischen Künstler gearbeitet, den wir tatsächlich über Instagram gefunden haben. Die Auseinandersetzung mit bildender Kunst war jetzt bei dem Album auch ganz wichtig, weil das für Joni auch eine wahnsinnig wichtige Sache ist. Ja, bildende Kunst ist total wichtig, dieses Festhalten von Bewegung und Ideen. Ich liebe zum Beispiel Giacometti, also dieses Skulpturen von Giacometti finde ich unfassbar. Was ich vielleicht interessant finde an Jonis Werk, auch an Stücken wie Both Sides Now, ist dieses Flüchtige, das liebe ich extrem. Das hat zum Beispiel Giacometti, dass man etwas kreiert, was gerade noch da ist, was irgendwie im Jetzt ist, aber es besteht die Möglichkeit, dass es irgendwie dem Jetzt entflieht. Diesen Gedanken finde ich schön.
Ihre Stimme hat einen ganz hohen Wiedererkennungswert. Wann haben Sie denn Ihre Stimme das erste Mal für sich entdeckt und gemerkt, die ist was Besonderes, da muss ich was draus machen?
Oh, danke schön. Ich glaube, zuerst hat es einfach angefangen mit dem Drang, Musik zu schreiben als Teenager. Als Teenager in irgendwelchen Sommertagen, wo man dann drin verbringt am Instrument. Und dann habe ich glaube, im Rahmen des Jazzstudiums in Wien bin ich irgendwie näher darauf eingegangen, um zu schauen, okay, da geht es ja darum, einfach mal so den Mund und den Kopf zu öffnen und alles frei fließen zu lassen, gar nicht zu versuchen, jetzt da irgendwie ein großes Hexenwerk draus zu machen, was aus einem rauskommt, sondern zu gucken, hey, was ist eigentlich so der aufrichtigste Ton, den man schaffen kann? Und das war, glaube ich, eine prägende Zeit für mich.
Wie wichtig war eigentlich dieses Jazzstudium? Sie haben ja Jazzgesang und Klavier in Wien studiert. Mhm. Wie wichtig war das für Sie, diese Ausbildung?
Es war schon wahnsinnig wichtig. Es war vor allem wichtig zu erkennen, wie das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten funktioniert. Zu erkennen, dass Stimme eben nicht nur so ein Topline-Werkzeug ist, was man natürlich im Pop viel hat. Aber auch zu erkennen, dass Stimme sich auch mal zurücknehmen muss und sollte. Und das ist halt auch irgendwie so ein Credo, was ich verfolge, ist, dass wenn ich Musik mache in so einem Kontext, dann bin ich auf der einen Seite auf der Bühne und spiele, aber auf der anderen Seite höre ich halt zu, permanent. Und das genieße ich auch so am Jazz und an der Zusammenarbeit. Und das ist, glaube ich, das, was ich da im Studium gelernt habe, einfach dieses Zuhören, ne?
Sie sind, wie es in Ihrer Kurzbiografie heißt, ein in Münster geborener Halbamerikaner. Sie sprechen ja den Vornamen Robert auch Deutsch und Summerfield natürlich Englisch, amerikanisch. Was heißt das für Sie, Halbamerikaner zu sein?
Ja, gute Frage. Es heißt mit Motown groß werden und Blues, was aber natürlich jeder auch hier kann, würde ich behaupten. Es heißt halt jedes Jahr bis ins Teenageralter Verwandte besuchen in Chicago, hiesige Musikszene dort so ein bisschen aufsaugen. Heißt aber auch oft so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen. Also ich habe oft Musik auch gemacht, die, sag ich mal, ihren Ursprung nicht unbedingt hier hat. Das heißt, da muss man erstmal so ein bisschen Erklärungsarbeit leisten, wenn man jetzt gerade so Musik wie irgendwie Folk, so Jonina-Folk oder sowas. Das hat so einen ganz, ganz klaren Schaffensursprung in den Staaten und auch so einen historischen Kontext, politischen Kontext auch. Das heißt, wenn man das hier spielt, dann muss man die Bedeutung halt irgendwie so ein bisschen herauskitzeln oder man muss gucken, dass man Leute zu einem Konzert kriegt, die Bedeutung so verstehen, weil wir natürlich hier ein bisschen andere Musik haben.
Aber es ist durchaus ein Vorteil bei der Musik, die Sie machen, oder? Diesen doppelten Background zu haben.
Ja, also ich glaube auch, so dieses Bilinguale, wäre jetzt Englisch nicht meine zweite Muttersprache quasi, wäre ich, glaube ich, auch an die Texte ein bisschen anders rangegangen oder hätte vielleicht nochmal eine andere Hürde gehabt.
Sie leben aktuell in Berlin, kombinieren dort Jazz, Folk und Hip-Hop und sind schon wieder mit einem neuen Projekt beschäftigt, ein Jazz-Album mit brasilianischen Einflüssen. Das wird wieder was ganz anderes.
Ja, ich finde es total interessant. Ich finde andere Sprachen interessant. Ich meine, ich singe jetzt irgendwie auf Englisch seit fast 20 Jahren und ich finde es total spannend, gerade andere Sprachen zu explorieren, Portugiesisch, aber auch Klangfarben. Also was ich zum Beispiel an brasilianischem Jazz total spannend finde. Ich habe letztens noch in Berlin wieder den Hermeto Pascoal gesehen, 85 Jahren. Die kriegen es halt hin, so eine Virtuosität an den Tag zu legen, aber trotzdem noch wahnsinnig verspielt zu sein. Und das finde ich halt total erstrebenswert, so ungezwungen an das Ganze ranzugehen.
Deshalb wünschen Sie sich wahrscheinlich auch einen brasilianischen Titel jetzt, oder?
Das könnte sein, ja. Es ist Volta e Meia von einer recht jungen brasilianischen Band, die heißt Oterno. Und die kombinieren halt genau wie Joni wahnsinnig jazzige Einflüsse mit irgendwie einem total autarken, analogen Folk-Sound. So ein bisschen ein Spiegel ins Jetzt, würde ich sagen.
Vielen Dank, Robert Summerfield. Das Album Joni erscheint am 1. Juli bei Herzog Records. Auf Tour geht's mit dem Album dann im Oktober.
Dankeschön.